Ja, der Philipperbrief. Wir haben ja gesungen über die Freude. Das war so ein Lied, oder, dass wir uns freuen sollen. Und dieser Brief ist ein Brief der Freude. Also ich würde mal vorschlagen, dass vielleicht der eine oder andere diesen Brief wieder mal ganz bewusst auch liest und vielleicht mal unterstreicht oder herausschreibt, wie viel Mal schreibt hier Paulus von der Freude oder dass er sich freut und auf der anderen Seite sich dann aber bewusst ist, wo der Paulus war, als er diesen Brief schreibt. Hat jemand eine Ahnung, wo der war? Im Gefängnis. Hä? Der war im Gefängnis. Und da müssen wir uns dann immer bewusst sein, das ist also nicht ein Gefängnis wie hier in Sachseriet, bei dem man so ein schönes Zimmer hat, einen Fernseher und für alles gesorgt ist, oder? Sondern das waren dann schon noch ein bisschen andere Umstände. Da gab es dann vielleicht noch das eine oder andere kleinere Tier, das dann auch noch Gesellschaft leistete. So die Grauen mit den langen Schwänzen und so, oder? Also es war da nicht angenehm, oder? Das muss man sich dann einfach bewusst sein, wenn man diesen Brief liest. Das einfach so ein bisschen als Einführung. Und ich möchte heute wie so ein bisschen einen Einstieg geben in diesen Brief und möchte dazu die ersten Verse hier lesen aus dem ersten Kapitel. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich allezeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ja, wenn wir diese Briefe von Paulus lesen und wenn wir das Leben von Paulus betrachten, dann ist klar, dann ist hier ein geistlicher Riese vor uns. Oder wenn wir das so schauen, und dann staune ich immer wieder. Und wenn ich dann aber doch ein bisschen genauer dann auch hinschaue, und ich möchte, dass wir dann noch ein bisschen genauer hinschauen danach, wie er denn eigentlich überhaupt an diesen Ort gekommen ist, dann merken wir auf einmal, ja, Paulus, irgendwo ist er uns auch ganz nahe. War auch ein Mann mit seinen Schwächen, ein Mann, der darauf angewiesen war, eben auch die Stimme Gottes zu hören. Wir haben auch davon gesungen, oder, dass wir hören möchten, von unserem Vater rede. Und auch er war jemand, der hier in einer Übung stand, im Hören und Wissen, was war jetzt dran. Aber was ich bei ihm sehe und was ich für uns auch mir wünsche, ist ein Herz. Ein Herz für die Menschen, in dem man auch dafür einsteht. Er sagt hier, dass er einsteht, alle Zeit, an sie gedenkt. Und das sehen wir immer wieder, nicht nur die Philipper, auch andere. Und das hat mit Liebe zu tun. Das hat mit Zuwendung zu tun. Wenn ich jemand gern habe, dann bete ich für ihn. Ihr könnt vielleicht mal bisschen analysieren, oder? Wenn ihr eure Gebete mal von der letzten Woche mal zusammennehmt, man sagt, für wen habe ich gebetet? Oder macht ihr mal innerlich eine Liste. Für wen habe ich Fürbitte getan vor Gott? Für wen bin ich eingestanden? Und wenn ihr diese Liste jetzt mal anschaut, dann seht ihr, wen liebt ihr wirklich? Ich glaube, das ist irgendwo ein Gradmesser. Ich denke, alle, die wir Kinder haben, wir beten doch täglich für die Kinder. Warum? Weil wir sie gerne haben, weil wir sie lieben, weil sie auf unseren Herzen sind. Und wir sehen bei Paulus, die Thessalonicher, die Philipper, wer immer auch sie waren auf seinem Herzen. Er trug sie auf seinem Herzen und er betete für sie. Und es war nicht immer überall alles gut. Also wenn wir an die Philipper schauen, dann müssen wir sagen, hier haben wir einen Brief, da scheint es fast keine Probleme gegeben zu haben, die er ansprechen musste. Und er hatte eine wunderbare Freude auch an ihnen. Wenn wir dann den Korintherbrief lesen, da war es ein bisschen anders, oder? Da gab es dann das eine oder andere, das er da ansprechen musste. Bei den Galatern, da sagte er, du meine Güte, was ist denn in euch gefahren, oder? Dass ihr euch wieder beschneiden wollt und das Gesetz halten, oder? Also da war es ganz unterschiedlich, oder? War nicht bei allen alles gut. Aber er hatte alle auf seinem Herzen. Und so wünsche ich mir, dass wir einander auf dem Herzen tragen dürfen und füreinander einstehen. Einfach dieses Beispiel nehmen. Immer auch im Bewusstsein, und das war etwas, das auch dem Paulus bewusst war, er konnte es nicht tun. Oder wir können im anderen das Wachstum nicht erzeugen. Wir können auch in unseren Kindern, können wir nicht den Glauben erzeugen oder erzwingen, das geht nicht. Wir können, wie es Paulus den Korinthern geschrieben hat, wir können pflanzen, er sagt dort, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Gott gibt das Gedeihen, Gott gibt das Wachstum. Durch den Heiligen Geist gibt er das Wachstum. Das können wir nicht machen. Oder wir dürfen einstehen, wir dürfen einander gegenseitig im Worte Gottes unterweisen, vielleicht auch mal ermahnen, auf etwas hinweisen, aber immer in Liebe, das ist ganz wichtig. Die Liebe soll der tragende Teil sein. Und das sehen wir auch bei ihm. Nun ist aber die Frage, wie kommt denn dieser Paulus überhaupt, oder, zu dieser Gemeinde in Philippi? Und da ist es immer wieder interessant, wenn wir dann den Vergleich ziehen zur Apostelgeschichte. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, im Kapitel 16, da ist der Apostel Paulus unterwegs, es ist seine zweite Reise und er geht hier mit Silas als Compagnon sozusagen, geht er auf diese Reise und von einem Ort zum anderen. Und ich möchte hier einsteigen im Vers 6. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Das ist das Gebiet vom heutigen Türkei, ja, Kleinasien genannt. Und damals, unter der römischen Zeit, war das die Provinz Asien und Provinz Galatien. Und wir sehen hier, er war dort, er hatte bereits einige Gemeinden gegründet und dachte, hier geht es jetzt weiter. Und dann sehen wir, es heißt ja, der Heilige Geist hat gewährt. Wie das genau gegangen ist, das steht hier auch nicht. Das müssen wir mal offen lassen. Aber er hat verstanden, halt, da ist ein Widerstand, da geht es irgendwie nicht weiter. Vers 7, als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Auch interessant, oder? Sie waren ja auf eine gute Sache unterwegs, wollten irgendwo hingehen und sagen, hier möchten wir jetzt das Evangelium predigen. Und irgendwie gab es einen Widerstand. Es wurde wie klar, nein, der Weg geht nicht dorthin. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Ich kann mir so vorstellen, die waren vielleicht am Abend müde, oder? Ich meine, das war ja dann nicht der DGW, oder? Bei dem sie da reisten, oder? Gemütlich, oder? Sondern das waren ja noch ein bisschen andere Reisebedingungen. Und die waren wahrscheinlich müde da, beisammen, beteten noch und sagten sich sicher, was soll das, oder? Wieso konnten wir hier nicht weiter? Wir haben klar gesehen, der Geist Gottes hat uns gezeigt, hier nicht. Ja, was dann? War wahrscheinlich die Frage, oder? Wenn das nicht, was dann? Und so war wahrscheinlich das Gebet da, Herr, zeige uns, was willst du? Und das ist eine Voraussetzung, oder? Und das ist die Frage auch an jeden Einzelnen von euch. Wie sieht das aus? Habe ich dieses Fragen? Ist mein Herz offen Gott gegenüber? Bin ich wirklich offen und sage, Herr, zeig du mir, was du möchtest? Vielleicht mal Klammerbemerkung, kann manchmal gefährlich sein. Da kann man vielleicht etwas zeigen, das er vielleicht gar nicht will. Ist auch möglich, Klammer wieder zu. Also, nun, wahrscheinlich sind die so dann schlafen gegangen, oder, und gesagt, ja, Herr, was möchtest du? Und dann passiert etwas Interessantes. Vers 9. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht oder eine Vision. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm. Wir gehen da mal weiter. Jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt. Da haben wir so den Paulus am Schlafen und wie sich das immer alle vorgestellt hat. Und jetzt diese Vision. Ein mazedonischer Mann, eben Mazedonien ist ja dieses Gebiet, wo dann Philippi ist. Kommen wir dann nachher noch dazu. Und der spricht, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, jetzt ist es interessant, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Klar, wir würden jetzt natürlich gerne hier ein paar Seiten mehr lesen, oder wir sind ja gewöhnt, mal so einen Roman, so dick, und dann ist dann schön detailliert beschrieben, wie das genau ging, also wie dann, wie er wahrscheinlich dann ganz unruhig war und irgendwie dann am Morgen richtig darauf wartete, mit den anderen zusammenzukommen am Morgenessen, oder, und sagte, du, ich habe eine Vision gehabt. So und so, dieser Mann, der war gekommen, sagt, komm herüber. Und dann die anderen, wahrscheinlich gesagt, komm, wir kommen nochmals im Gebet, ganz ruhig, wir lassen das nochmals auf uns wirken. Und dann schreibt er, ganz interessant, oder, der Lukas war nämlich dann auch mit dabei, deshalb schreibt er eben auch wir, oder. Und dann schreibt er da wir, oder, wir schlossen daraus. Das heißt also, sie haben sicherlich sich beraten und sind dann übereingekommen, doch, das ist jetzt die Antwort. Wir haben gestern Abend gebetet, dass doch der Herr uns zeigen mag, jetzt haben wir die Antwort. Und jetzt haben sie nicht gedacht, ja gut, also, naja, ist ein bisschen schwierig dort, wissen gar nicht so recht, was dort auf uns zukommt, da müssen wir noch übers Meer, oder, das ist alles ein bisschen schwierig. Lassen wir das mal ruhen, oder, vielleicht zeigt uns der Herr, ob das wirklich dran ist, oder. Steht das so? Nicht, oder? Steht, glaube ich, nicht so. Mal nachschauen, wie das genau steht hier. Also es ist nicht, also sogleich bestrebt, oder? Und so fuhren wir denn, oder, Vers 11, so fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Also, sie gingen dann auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, oder? Ich meine, das eine ist, dass wir ein offenes Herz haben für das Reden Gottes. Dass wir wirklich bereit sind, unsere Antennen, oder? Ich meine, wenn, ich mag mich noch erinnern, oder? Wer mag sich noch erinnern an die ersten Mobiltelefone? Ja? Das waren noch größere Dinge, oder? Ich weiß noch, als ich so das erste getragen hatte, oder? Und so das Gefühl hatte, wow, oder? Das ist jetzt wirklich etwas Tolles. Und da war noch so richtig eine Antenne dran, oder? Wenn man die weggeschraubt hat, war es fertig, oder? Da hatte man keinen Empfang mehr. Und so brauchen wir auch unsere Antenne, und die sollte dann eben angeschraubt sein, oder? Das heißt, wir sollten wirklich auf Empfang sein. Für Gott, oder? Wenn wir aber jetzt klar etwas erkannt haben, gesehen haben, doch, da hat Gott klar gesprochen. Und ich glaube, ganz wichtig, das wichtige Prinzip, das ich bei Paulus sehe, ist Teamwork. Oder Paulus ist immer wieder im Vordergrund, da stehen wir, aber ist nie alleine. Auch den Brief selber, habt ihr geachtet, er schreibt, Paulus und Timotheus schreiben an. Jedem ist klar, das ist ein Brief von Paulus. Oder? Niemand sagt, es ist ein Brief von Paulus und Timotheus. Und trotzdem schreibt er Paulus und Timotheus. Das ist interessant. Für ihn ist das immer ein Teamwork. Es war nie ein Werk von ihm allein. Logischerweise ist es immer ein Werk von Gott, das ist klar. Aber im Zusammenarbeiten ist es immer ein Team. Und das ist auch in der Gemeinde. Wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Das ist ganz wichtig. Oder? Wir haben das gleiche Ziel und wir arbeiten zusammen. Und so war auch er ganz klar in diesem Team. Und so sind sie losgezogen, sofort. Sie haben also nicht noch lange gewartet. Und für mich ist jetzt hier der Punkt, wie sieht das aus bei mir, bei dir, mit dem Zuhören? Können wir überhaupt noch zuhören? Haben wir diese Fähigkeit, auf Gott zu hören? Ich muss einfach sagen, bei mir stelle ich fest, und da muss sich jeder von euch ja auch mal prüfen und fragen, wie sieht das genau aus? Wir sind in einer Zeit, bei der wir sehr viel Einflüsse haben von den Medien. Oder das beginnt, wenn man auf dem Weg zur Arbeit das 20 Minuten hat, oder? Das ist auch ein Medium, oder? Das drängt sich ja fast auf, dass man das auch noch nimmt und mal durchblättert. Wenn man sich genau überlegt, was ist der Informationsgehalt von 20 Minuten, oder? Kann man sagen, das ist sehr, sehr gering. Also einfach mal so eine Randbemerkung. Dann sind wir gewohnt, oder wenn ich so am Morgen dann im Bus bin, ich gehe mit dem Bus in die Stadt oder St. Gallen, das ist so unnötig, mit dem Auto zu gehen, dann sehe ich sehr viele, vor allem auch Jüngere dann, die haben Kopfhörer drin. Manchmal kann man die Musik gerade noch mithören, oder? Ist so laut. Oder viele kommen heim und da muss irgendwas laufen, entweder ein Radio, ein Fernseher. Und ich muss sagen, zum Beispiel in der lateinischen Kultur, also auch, als ich vielmals in Spanien war oder so, da war das irgendwie einfach üblich, der Fernseher lief den ganzen Tag. Auch in Ecuador ist jetzt mir wieder aufgefallen, in gewissen Familien läuft einfach der Fernseher immer. Da ist immer eine Berieselung da. Und ich muss sagen, das macht mir dann extrem Mühe, weil ich bin irgendwie dann immer abgelenkt, oder? Und meistens, also wenn ich kann, je nachdem, das kann man nicht immer, wenn ich kann, versuche ich dann irgendwie ein bisschen Einfluss zu nehmen, zu sagen, ja, kann man das vielleicht, also wenn jetzt niemand am Schauen ist, kann man auch abstellen. Oder? Also bringt ja eigentlich nichts, oder? Das heißt, diese Medienberieselung, oder wenn ihr einkaufen geht, oder? Ist immer eine gute, schöne Musik, oder? Und so. Diese Medienberieselung ist recht, recht allgegenwärtig. Und da möchte ich wie Mut machen, dass wir das bewusst werden und dort, wo wir das steuern können, auch steuern. Ich weiß, man sagt, eine Zeit, gut, das war wahrscheinlich nicht mehr ganz so meine Anfangszeit, als ich Christ geworden bin, aber damals war das also auch noch so bei gewissen Leuten noch eine Frage, ist der Fernseher nun vom Teufel oder nicht, oder? Vielleicht einige Ältere mögen sich noch erinnern, oder? Diese Frage stellt man heute nicht mehr so, das ist auch klar. Man ist auch klar, dass die Medien in sich, die sind nicht schlecht. Ich bin Informatiker und nutze die Medien, aber der Inhalt, der transportiert wird, oder die Botschaft, die transportiert wird, die kann sehr wohl schlecht sein. Oder sie kann gut sein, oder? Für beides. Nun muss ich mir überlegen, was brauche ich? Oder? Welche Informationen brauche ich denn überhaupt? Brauche ich überhaupt so viel Information? Muss ich wirklich wissen, was da in Hinterafghanistan noch passiert ist, gestern? Das ist ein bisschen eine Frage. Da sind wir sehr geprägt. Oder? Einfach unsere Gesellschaft ist sehr geprägt, so wie die Athener. Oder? Die wollten immer alles Neueste wissen. So wollen wir immer das Allerneueste wissen. Und ich muss sagen, ich bin auch betroffen von dem. Ich muss manchmal auch bewusst sagen, nein, jetzt du musst jetzt nicht immer gerade sofort alles wieder wissen, oder? Einfach dieser Medienkonsum, oder? Möchte ich Mut machen, den wirklich zu durchdenken und gewiss bewusst zu steuern, um eben frei zu werden, um Freiraum zu bekommen, um Ruhe zu bekommen. Vielen Leuten fehlt heute die Ruhe. Einfach mal abschalten, ruhig werden. Und sagen, Herr, was willst du sagen? Wenn ich immer auf Achse bin, oder, dann kann ich gar nicht hören. Versteht ihr, was ich meine? Oder? Das ist irgendwo, man ist dann immer aktiv, man ist immer dran. Das kann auch sein im Dienst für den Herrn, ist auch möglich. Man ist immer dran, man ist immer etwas am Machen. Aber wenn ihr schaut, die Jünger, oder? Der Jesus hat sie manchmal zurückgenommen und gesagt, kommt an einen einsamen Ort, mach mal Ruhe, oder? Und dann geht es wieder irgendwo hin, oder? In den Dienst. Ist auch wichtig. Immer beides ist wichtig, oder? Aber die Ruhe zu finden, ich glaube, das ist heute eine besondere Herausforderung. Da möchte ich einfach Mut machen, eben Medienkonsum, Freizeitaktivismus ist, denke ich, heute einer der großen Herausforderungen, denen wir leben. Einfach so in der Gesellschaft, in der wir sind. Dass wir das vielleicht ganz bewusst werden und sagen, okay, wie kann ich das steuern zum Guten? Das Zweite, dass ich hier jetzt ja, ein bisschen verweilen möchte, ist ja, wie redet denn überhaupt Gott? Wie passiert das? Wir sind uns alle einig, wir haben die Bibel, wir haben das Wort Gottes. Und wir sind, denke ich mal, hier uns einig, das ist wirklich die Offenbarung Gottes an uns. Das ist ein übernatürliches Buch, ein ganz spezielles Buch. Da könnten wir jetzt Tage verweilen, um über das nachzudenken. Oder? Das ist wirklich unglaublich. Ich möchte es einmal bei dem belassen und sagen, wir haben hier die Offenbarung Gottes und hier habe ich die Grundlagen, Grundprinzipien. Wenn ich aber nun eine Entscheidung fällen muss, ganz konkret, denke an die Jungen, müssen irgendwann entscheiden, welchen Beruf möchte ich erwählen. Müssen sie heute ja schon sehr früh machen, oder? Bereits in der Sekundarschule, oder? Muss man schon sich entscheiden. Das ist aus meiner Sicht zum Teil noch extrem früh, oder? Gut, man hat heute auch Möglichkeiten, später mal zu switchen, aber irgendwann gibt es gewisse Entscheidungen, die müssen gefällt werden und dann kann ich dann nicht einfach so die Bibel nehmen und sagen, so, hier steht's, oder? So geht das nicht, oder? kann auch die ganze Bibel durchlesen, steht nichts drin, oder? Das heißt, es gibt ganz offensichtlich Entscheidungen, oder wir haben vorhin gesehen, das junge Paar, oder, das heiraten möchte, die hatten wahrscheinlich auch nicht irgendwo auf der Seite 725 auf der Bibel gelesen, jawohl, wir sollen heiraten, oder? wir haben Grundprinzipien und gerade die Heirat, oder, ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist einer der wichtigsten Entscheidungen. Und wenn die falsch gefällt wird, hat man also im Leben sehr, sehr große Nachteile und Schmerzen, die man dann mitnimmt. Und da haben wir wie Grundprinzipien, die sind im Worte Gottes gegeben. Aber welcher der Partner ist, das steht dort nicht, oder? Ich kann nicht lesen und sagen, ich muss die Eva Marielle, muss ich jetzt da heiraten, oder? Das steht nicht dort. Ja gut, aber wie geht das dann, oder? Also, ich möchte einfach hier sagen, die Bibel ist die Grundlage. Da haben wir Grundprinzipien. Nun muss ich mir bewusst sein, was gibt es denn noch für Quellen, die auf mich einwirken? Wer beeinflusst mich denn? Und da muss ich lernen, unterscheiden. Es kann mein eigenes Ich sein. Wenn ich mich selber anschaue, wir kommen dann nachher noch kurz also darauf zu sprechen, wenn wir das Innere oder innere Eindrücke, Gedanken und so weiter ansprechen. Da habe ich mal mein Gewissen zum Beispiel, oder? Das Gewissen meldet sich, wenn irgendetwas nicht richtig ist. Jetzt ist die Frage, wie ist mein Gewissen geformt? Habe ich mein Gewissen wirklich mit dem Wort Gottes geschärft? Oder dann wird das zusammenspielen. Es können auch meine Überlegungen, meine Wünsche sein. Und nun müssen wir uns bewusst sein, wenn wir uns ganz klar bekehrt haben, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben als unseren Herrn und Heiland, dann wissen wir haben zwei Naturen in uns. Der Paulus spricht davon, dass Gott etwas Neues macht, auch der Johannes spricht von dieser Neugeburt, oder? Dann ist das Neue in dir, der neue Mensch, spricht Paulus, Epheser 4. Aber gleichzeitig spricht er auch davon, wir sollen den alten Menschen abziehen oder den alten Menschen im Tode halten. Aber der alte Mensch ist noch nicht gestorben. Wir sollen ihn als gestorben betrachten, aber in der Realität lebt er noch, solange wir in diesem Leibe sind. Das heißt also, solange wir noch hier sind, auf dieser Erde, haben wir in uns auch noch das Alte. Der Alte. Und wenn ich zu mir sage, der alte Hans würde, dann muss ich sagen, das ist derjenige, der eigentlich nur sündigen will. Müssen wir uns ganz bewusst sein. Oder? Der Glaube und das Annehmen des neuen Lebens in Christus ist nicht eine Renovation des Alten, sondern es ist das Geschenk von etwas ganz Neuem, nämlich Leben aus Gott. Und der Alte wird nicht in diesem Sinne renoviert, sondern sollen wir als gekreuzigt betrachten. Und so sollen wir das neue Leben pflegen und das Alte eben aushungern lassen, oder? Das Prinzip. Aber es ist jetzt nicht hier das Thema, sondern einfach das Thema, wir müssen uns bewusst sein, dass in uns, in unserem Fleisch, in unserem alten Menschen, nicht im, wenn ihr das Neue Testament vom Wort Fleisch redet, also griechisch Sarx, oder, dann ist das nicht der Leib. Das wird ja vielmal falsch verstanden. Dass wir sagen, der Leib ist nicht das Fleisch, der alte Mensch, oder? Sondern der Leib ist das Instrument, in dem wir wohnen, oder? Und Gott hat unseren Leib geschaffen und der Leib ist gut. Aber der alte Mensch in uns, das sind unsere alten Wünsche, die wir haben, eigenwillig zu sein, egoistisch zu sein, etwas zu verfolgen, das nur mir nützt, nicht den anderen. Einfach die Sünde in mir. Und da müssen wir bewusst sein, dass auch hier eine Stimme da ist. Also das ist in uns. In uns haben wir also zwei Stimmen. Wir haben die Stimme, die durch den Heiligen Geist inspiriert wird. Und das ist dann die Stimme Gottes, die in uns hörbar ist. Es gibt aber eben auch die Stimme, die durch unseren alten Menschen kommen kann. Das müssen wir uns bewusst sein, diese zwei Naturen. Wir sehen das auch im Römerbrief, Kapitel 6 und 7, in dem das behandelt wird, eben Epheser 4, könnt ihr das auch nochmals nachlesen. Wenn wir von außen her schauen, haben wir auch hier zwei grundsätzlich unterschiedliche Einflüsse. Oder wir haben den ganz klaren Mitteilungen oder Informationen oder Hinweise oder eben Einflüsterungen oder Sachen, bei denen wir schlussendlich dann sagen müssen, okay, die kommen von der Welt. Die kommen schlussendlich eben vom Widersacher Gottes. Und auch der ist real. Auch das ist wichtig, dass man das wieder bewusst auch sagt. Es gibt ja heute gewisse Theologen, die sagen, ja, das ist nur eine Einbildung, ein gewisses Bild, oder? Aber wir müssen uns bewusst sein, dass der Teufel und die Dämonen sind gefallene Engel. Sie sind real. Wir müssen keine Angst haben vor ihnen, aber sie sind real und sie wirken real. Und das ist ein geistlicher Kampf. Aber der Kampf wird geführt mit der Lüge. Ist auch wichtig. Die Waffe des Teufels ist die Lüge. Das ist nicht irgendetwas überirdisch Mächtiges, das man da irgendwie bekämpfen muss. Das ist alles aus der Mythologie schlussendlich, oder? Es geht um Wahrheit und es geht um Lüge. Ich möchte nur, wenn wir jetzt gerade kurz die Heirat angesprochen haben, dann einfach nochmal sagen, es gibt ja diese Lüge heute, dass man sagt, ja gut, also bevor man heiratet, muss man noch ausprobieren, oder? Man muss ja irgendwie mal zusammenleben und schauen, funktioniert das überhaupt? Oder? Dann muss man dann gute Argumente haben, um zu sagen, dass das eben nicht so funktioniert, oder? Das heißt, dass man eben genau Ehe nicht ausprobieren kann, dass das gar nicht geht. Oder? Das ist aber heute so fest hier als Lüge verankert, dass man also wirklich einen schweren Stand hat, oder? Selbst in Gemeinden, oder? Man ist das immer wieder eine Diskussion, oder bei Jungen, sagen wir, ja, aber wieso? Oder wieso sollen wir denn überhaupt noch heiraten? Oder? Kann einfach mal zusammenleben oder so. Das ist ja akzeptiert, oder, in der Gesellschaft. Oder dann sieht man, das ist so eine der Lügen, oder, die hier kommen. Also es geht über die Lüge, oder? Und so sieht man dann eben dieser Einfluss. Und ich denke, da können wir dann eigentlich nur unterscheiden, wenn wir eben das Wort Gottes gut kennen, die Prinzipien gut kennen, dann eine wirkliche Beziehung zum Herrn Jesus haben und schlussendlich dann auch so von uns sagen können, was der Jesus in Johannes Kapitel 10 gesagt hat. Hat er gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Sie hören meine Stimme. Das heißt also, dass ich das Unterscheidungsvermögen beübe, um zu erkennen, ist das jetzt etwas, das wirklich von Gott kommt oder kommt es von der anderen Seite? Oder das ist etwas, das, da müssen wir üben, denke ich. Manchmal sind Sachen sehr, sehr subtil, manchmal sind sie ganz klar, oder? Eindeutig. Aber manchmal sind sie sehr, sehr subtil, sehr schwierig auch für den ersten Moment auseinanderzuhalten. Da möchte ich einfach auch Mut machen, dann gewisse Sachen einfach mal zu hinterfragen oder dann eben auch untereinander auszutauschen. Es ist sehr wichtig, dass man miteinander auch redet. Vielleicht auch über etwas, das man nicht ganz klar ist. Aber, ja, wie siehst du das? Ich habe den Eindruck, das, oder? Und dann kann man austauschen. Kann man wirklich auch miteinander reden. Der Grundsatz, einfach immer wieder versuchen, das Ganze auch an der Messlatte der Bibel zu orientieren und zu prüfen. Nun, wenn wir schauen, was sind denn eben solche konkrete innere Eindrücke oder innere Stimmen, dann habe ich bereits darauf hingewiesen, es ist also das Reden des Heiligen Geistes in uns. Das ist ja etwas ganz Besonderes in der jetzigen Zeit, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Paulus nimmt ja dieses Thema, gerade im Korintherbrief, Korinther 3, Korinther Kapitel 6, wird das ganz klar ausgedrückt. Wisst ihr denn nicht, oder, dass ihr Tempel Gottes seid, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Das ist etwas ganz Spezielles. Das heißt also, wir haben den Heiligen Geist in uns wohnend und durch den Heiligen Geist ist Christus, wohnt Gott in uns. Das ist etwas ganz Spezielles. Das heißt also, er wird auch in uns sprechen. Nun, dieses Sprechen ist sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich, wird unterschiedlich erlebt. Und es ist auch wirklich nicht so, dass man das immer so direkt als Stimme hört. Sondern das Reden Gottes ist manchmal ganz, ganz sanft. Wir denken hier an Elia, wenn sich der eine oder andere erinnern, als er da geflohen ist von der Isabel, war er da in der Wüste, in dieser Höhle. Und dann kam Gott und sprach zu ihm. Und dann waren da solche Erscheinungen wie Erdbeben, Feuer und wirklich ganz laute Sachen. Und da sprach Gott nicht. Hingegen das ganz sanfte Säuseln, da war Gott. Also Gott spricht eben sanft. Wenn er dann, sagen wir so, wenn er laut sprechen muss, ist, weil wir unsere Ohren verstopft haben. Ja, dann haben wir natürlich Eindrücke. Ich denke aber, wenn wir im Gebet über etwas sind, dann gibt es auch im Herzen eine Ruhe über etwas oder auch manchmal eine Unruhe. Ich hatte gerade letztens etwas, eigentlich, sage ich jetzt mal Banales, nicht so wahnsinnig wichtig, aber doch eine Entscheidung, die ich dann treffen musste, habe ich dann irgendwie gebetet. Und schlussendlich muss ich auch sagen, ich habe einfach keine Ruhe darüber. Irgendwie ist einfach, ich fühle mich unruhig in dem. Und dann habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, oder? Ich weiß jetzt noch nicht, ob es richtig ist oder nicht. Das werde ich dann vielleicht später sehen. Aber manchmal ist das so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, oder? Dass man einfach über etwas Ruhe bekommt, Frieden bekommt oder eben keinen Frieden hat über etwas. Ich glaube, das kann ein Indikator, kann ein Hinweis sein, dass das vielleicht nicht richtig ist, wenn ich keinen Frieden habe darüber. Mal immerhin ein Warnhinweis, oder? Es kann auch sein, dass, wie wir hier gesehen haben, dass Gott tatsächlich in speziellen Situationen ganz außergewöhnlich spricht. Eben, wir haben hier gesehen, hat ein Nachtgesicht, so die Übersetzung oder eben Vision, das kann sein. Gott kann durch ganz verschiedene Sachen reden. Ich bin aber der Meinung, man muss sehr aufpassen, dass man das nicht speziell sucht und sich eigentlich nur nach dem ausstreckt, dass Gott in übernatürlicher Art und Weise jetzt spricht. Ich sage jetzt einfach mal meine Erfahrung, nach das, was ich sehe und je mehr ich die Kirchengeschichte auch kenne, das Normale ist ganz normal, sozusagen, ist nicht das Außergewöhnliche. Außergewöhnliche Sachen, übernatürlich außergewöhnliche Sachen, spektakuläre Sachen sind meistens nur sehr, sehr punktuell, auch in der Bibel. Sehr punktuell. Das Normale, nämlich, dass wirklich die Abhängigkeit von dem Herrn Jesus, die Liebe zum Herrn und dann von ihm geführt werden, das ist das, was im Normalfall abläuft. Nicht das Spektakuläre, dass ich jetzt einen Traum gehabt und genau gesehen habe, ja, oh, genau das ist das Richtige, oder? Das ist jetzt mein Traumpartner, oder? Zum Beispiel, nochmals zum. Sondern, dass einfach wir hier ganz über andere Kanäle Klarheit bekommen. Nun, wenn wir externe Einflüsse noch ein bisschen betrachten, dann denke ich, sind wir ja beschenkt mit Geschwistern. Ich glaube, wir dürfen oder müssen uns einfach bewusst sein, wie wichtig das ist, dass wir Mitgeschwister haben dürfen. Brüder und Schwestern im Herrn. Und das ist so wichtig, dass wir hier einander haben und miteinander eben austauschen dürfen. Und ich glaube, es ist sogar besonders so, schön, wenn man wirklich sagen kann, hey, ich habe wirklich auch einen Freund. Nicht nur ein Bruder im Herrn, sondern ich habe auch einen Freund. Wäre vielleicht auch mal ein Thema, Freundschaft. Weiß nicht, wie das. Also unter Jungen oder unter Kindern ist das ja ganz einfach, oder? Da geht man aufeinander zu, willst du mein Freund sein, oder? Und so, und dann sind die da Freunde. Und wir Erwachsenen haben da schon ein bisschen mehr Mühe, oder? Ist so? Schon ein bisschen, oder? Also man muss jedes Mal für sich überlegen, wer ist eigentlich wirklich mein. Nicht nur eben jetzt mein Bruder, meine Schwester hier in der Gemeinde oder sonst, sondern wer ist wirklich mein Freund oder meine Freundin? Wer ist das? Habe ich jemanden? Also wenn man in der Ehe, nicht nur Ehepartner, sondern wirklich Freund und Freundin ist, oder, das ist natürlich etwas Wunderbares. Oder? Wenn man das erleben darf, dann kann man auch über alles austauschen. Man kann, aber es ist natürlich jetzt außerhalb der Ehe auch schön, wenn man, oder ich sage mal, ich habe einen Bruder, der ist auch mein Freund, mit dem kann ich einfach über alles auch reden, kann man so einen Eindruck, den ich habe, wenn ich unsicher bin, kann ich mal austauschen mit ihm und ich weiß, wir sind irgendwo auch hier in einem geschützten Rahmen, oder? Bei dem kann ich auch mal meinen Zweifel ausdrücken oder was immer auch, ohne dass ich gerade Angst haben muss, oder? Ich werde irgendwie dann angegriffen oder so. Da möchte ich wie auch Mut machen, dass man das pflegt. Eine Freundschaft muss man auch pflegen, das ist auch klar, oder? Das gehört auch dazu. Aber eine gute Freundschaft kann eben sehr, sehr hilfreich sein. Im Finden auch und im Hören auf Gott, indem man eben gemeinsam hört. Dass ich meine Eindrücke und das, was ich erlebt habe und das, was ich vielleicht jetzt sehe, austauschen kann. Und es ist ganz interessant, eben mal von außen dann jemand zu hören, aha, du siehst das so. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht, oder? Weil ich selber sehe ja nur mich, oder? Hinten sehe ich mich nicht, oder? Ich habe keine Augen da hinten. Da brauche ich jemand anderen, oder? Der mir sagt, aha, so ist das. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einander hat. Es gibt auch wirklich, denke ich, die gesunde Gabe der Prophetie. Ich möchte ganz besonders, natürlich auch ein sehr heikles Thema, oder? Prophetie. Aber ich meine jetzt nicht eben irgendwelche Zukunftssachen voraussagen, sondern ein Prophet, oder auch im Alten Testament, ein Prophet ist ja jemand, der auf Gott hört, eine Mitteilung klar bekommt und die dann weitergibt. Und die alttestamentlichen Propheten, die hatten eigentlich, gut, ich habe jetzt die Verse nicht alle ausgezählt, oder? Aber wenn man so schaut, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, wie viel war eigentlich direktes Reden, und zwar auf der moralischen Ebene zu seinen Mitgenossen, oder? Und wie viel war zukünftiges Voraussagen? Dann ist der Anteil, der der Prophet verwendet hat für Aussagen, die eben direkt in das Leben des Einzelnen sprach, recht groß. Und in diesem Sinne meine ich 1. Korinther 14 auch, oder? Prophezeit im Sinne von Weissagung, oder? Das ist da eine andere Übersetzung, Weissagung. Das heißt, dass ich vielleicht wirklich von Gott einen Eindruck bekomme und sage, du, ich habe den Eindruck, Gott zeigt mir das für dich. glaube, wichtig ist, dass wir dann uns nicht überheben und sagen, Gott hat gesagt das, oder? Da muss man dann sehr, sehr vorsichtig sein, weil da wird sehr viel auch Unfug getrieben, dass jemand Einfluss nimmt auf jemand anderen. Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also ganz wichtig, dass man dann auch in Demut das sagen kann, du, ich habe den Eindruck, dass Gott mir das und das gezeigt hat, prüfe es. Und dann kann ich mit dem, kann ich das prüfen, oder? Das ist ganz auch wichtig. Oder wenn jemand mir etwas sagt, dann nehme ich das mal entgegen und sage ich, jawohl, ich nehme das jetzt mit, nebst meinen inneren Stimmen, nebst dem, was dein Wort sagt, was von außen noch gesagt wird, und dann lasse ich das auf mich wirken und dann kann ich entscheiden oder kann dann weitergehen. Also das, wenn, dass das auch untereinander so spielen kann, in der richtigen Art und Weise. Es gibt aber, und ich glaube, das ist auch sehr häufig, dass ich einfach auch merke, ich habe geschlossene Türen. Wir haben das bei Paulus gesehen. Er wollte irgendwo hin und es ging einfach nicht. Der Geist wehrte es, heißt es. Und so gibt es bei uns wie geschlossene, das geht einfach nicht. Du kannst machen, hast den Eindruck, das wäre genau richtig, aber es geht nicht. Du kommst einfach nicht weiter. Das sind dann geschlossene Türen. Und dann gibt es auf der anderen Seite, hast du ein Klar, denkst, ja, das ist, ich glaube, das ist richtig vor Gott. Und es funktioniert. Türen sind offen. Oder? Sagt ihm, das ist das Prinzip der offenen und geschlossenen Türen. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Der Gideon, denken wir an ihn, oder? Der hat so ein Vlies ausgelegt oder gesagt, also wenn das jetzt nass ist und rundherum trocken, oder? Dann, glaube ich, hast wirklich du gesprochen. Und dann wollte er noch ganz sicher sein, oder, dass das jetzt nicht nur einfach klimatische und Wetterbedingungen waren, dass nicht die nächste Nacht genau umgekehrt, oder? Ich glaube, wir schmunzeln jetzt darüber, oder? Aber wir sehen hier drin doch das Herz eines Gideon, er wollte sicher sein, oder? Er wollte wirklich sicher sein, dass Gott es war, der gesprochen hat. Und ich glaube, dieses Ringen, oder, um das Erkennen, Herr, was willst du? Das ist etwas, das diese Männer und Frauen Gottes gekennzeichnet hat. Ich glaube, das ist etwas, das wir auch wirklich neu versuchen müssen. Und dann sehen wir, er ließ sich bewegen. Das ist etwas Wunderbares, das ich dann auch hier sehe. Paulus ließ sich bewegen. Und so wünsche ich mir auch, dass wir uns bewegen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Komfortzone kennt. Eine Komfortzone. Das ist die Zone, bei der ich mich wohlfühle, oder? Das kann ein bestimmter Ort sein, geografisch, das kann aber auch eine gewisse Angewohnheit sein. Das sind so die Komfortzonen. Und ich möchte hier Mut machen, so wie der Paulus sich aus dieser, sage jetzt mal auch, so Komfortzone Kleinasien, die kannte er ja, oder? Da ließ er sich bewegen hier ins griechische Reich. Das war ja, also griechisch, das war römische Reich, aber das war ja Griechenland, oder? Und da war Mazedonien Norden von Griechenland, Achaia Süden von Griechenland, und Philippi war eine sehr wichtige Stadt, war eine freie Stadt, übrigens ganz interessant, die war ja benannt nach dem Vater von Alexander dem Großen. Der war ca. 300 vor Christus, hat er ja die ganze bekannte Welt überrannt, 10 Jahren. Und der Vater von dem, oder, hat diese Stadt umbenannt, eben nach seinem Namen Philippi. Der hieß nämlich Philipp, oder, von Mazedonien. Und später dann auch noch, als ja der Cäsar, man kann sich alle erinnern, Cäsar wurde ja ermordet, und dann war ja der Octavian, also der spätere Augustus, oder, die waren dann hinter den Mörderherren von Cäsar, und da gab es diese ganz wichtige Schlacht, die war dann auch hier eben neben Philippi, gegen den Brutus war dort auch noch dabei bei den Gegnern, und der Augustus, der gewann dann mit dem Antonius zusammen, oder? Und dann hat er eben dieser Stadt dann die Freiheit gegeben. Das heißt, Philippi war dann eine freie Stadt, römische Stadt, und diejenigen, die da auch regierten, waren eben solche, die gewählt worden waren von der Stadt. Das war ja ganz etwas Spezielles, oder? Sonst wurden die ja immer entsandt von Rom, oder? Und diese Begebenheiten, ich meine, ich erzähle jetzt das nicht einfach so, weil meine Geschichte ist interessant, oder? Ihr seht das ist, ich finde das extrem spannend. Aber warum erzähle ich das? Ich möchte einfach damit aufzeigen, im Vers 12 haben wir ja gelesen, eben steht römische Kolonie. Der Ausdruck, den Lukas verwendet, oder? Gerade vor allem auch im griechischen Text, dann auch im Vers 19 und 20 über die Obersten, nämlich Strategos ist der Name hier für die Bürger, also für diejenigen, die dort regierten, ist sehr präzise, ist ganz exakt. Also wenn man hier schaut, oder, ist der Lukas sehr, sehr exakt. Es gibt immer diesen Angriff, so, das war ja gar kein Historiker, oder? Der konnte ja gar keine Geschichte schreiben. Aber der hat sehr, sehr exakt geschrieben und das ist ganz genau übereinstimmend mit dem, was wir von der Geschichte her wissen. Und das gibt mir eigentlich auch wieder einen klaren Hinweis, das hier ist kein Märchenbuch. Das ist kein Märchen drin, wie manche meinen zu behaupten. Da ist die Wahrheit drin. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Großes. Und so ließ er sich eben herausbewegen. Und so möchte ich Mut machen, dass wir uns hier auch bewegen lassen. Lest vielleicht auch 1. Korinther 12 wieder einmal, dort wird ja das Bild genommen vom Leib, den verschiedenen Gliedern, wir brauchen einander und jeder von euch ist gerufen und berufen, um dem Herrn zu dienen, auf ihn zu hören, was möchtest du, dass ich tue und dann sich bewegen lassen. Nicht unbedingt geografisch, oder, sondern eben bewegen lassen in einen Dienst für ihn. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier euch ergeht. Oder ich habe nur kurz ausgetauscht, oder, und gesagt, ja, jetzt seid ihr wahrscheinlich auch einige gefordert, oder, in der Gemeinde, in dieser Situation. Und einige kommen fast vielleicht ein bisschen an Anschlag, sagen, es ist ein bisschen viel, oder? Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff, oder vielleicht präge ich den Begriff jetzt, die 80-20-Gemeinde. Schon mal gehört? 80-20-Gemeinde. Es ist so ein Prinzip, gibt so ein 80-20-Prinzip, oder? 80% lassen sich bedienen und 20% dienen. Und ich wünsche mir, oder, dass wir keine 80-20-Gemeinde sind, sondern dass wirklich 100% bereit sind zu dienen. Weil wenn wir bei dem 80-20 bleiben, oder, dann sind die 20% überfordert. Dann kommen die an den Anschlag, oder? Dann kommen die an die Grenze. Weil sie ja eben die anderen auch noch tun müssen, die anderen 80%. Ja, und so möchte ich ermuntern und auch diejenigen ermuntern, die vielleicht sagen, ja nein, da den anderen neben mir, der ist gut, oder den kann man brauchen, mich kann man nicht brauchen. Und da ist es einfach so, dass das gibt es nicht. Im Reich Gottes gibt es das nicht. Jeder, der den Herrn Jesus angenommen hat und ein Kind Gottes ist, hat Gaben erhalten. Gaben sind Befähigungen. Und er will dich gebrauchen. Jeder ist ganz anders. Das ist ja das Wunderbare. Das staune ich immer wieder, wie Gott uns gemacht hat. Nicht nur physisch, oder, sondern auch in unserer Begabung. Und der Gabenmix, oder, den wir haben. Jeder ist einmalig, oder? Ganz ein einmaliger Gabenmix. Dich kann man nicht kopieren, oder? Das geht gar nicht. Du bist ganz einmalig und das ist einfach wichtig, das möchte ich noch mitgeben, dass wir hier uns einfach auch bewegen lassen und gebrauchen lassen. Dass der Herr uns wirklich auch in den Dienst stellen kann, der er für uns gesehen hat und er uns ganz einzigartig gemacht hat. Vielleicht gerade auch mit meiner Vergangenheit. Oder? Manchmal sehe ich ja auch Leute, die wirklich, ich sage jetzt mal, sehr, sehr schwierige Verhältnisse hatten oder dann eben vielleicht auf Abwegen waren und dann zum Herrn kommen, wie die zum Segen sind, weil sie gewisse Sachen erfahren haben, die andere nicht erfahren haben. Und die haben dann ein Herz auch für Leute, bei denen ich sagen muss, ja gut, okay, da komme ich an Grenzen, oder? Und die haben dann wirklich grenzenlose Liebe für Leute, bei denen ich ja recht Mühe habe. Oder? Da sind wir unterschiedlich. Oder? Da möchte ich einfach ermuntern und möchte auch mit dem Gebet noch abschließen.